Viele Menschen machen sich ja fürs neue Jahr gute Vorsätze. Meistens sind das dann so, ist das so eine To-Do-Liste für die ersten 2 Januarwochen. Im Fitnessstudio anmelden, einen Zweijahresvertrag abschließen, dann ist das Gewissen beruhigt. Ich habe mir nichts vorgenommen, zumindest nichts Besonderes, weil die Entwicklung, die im letzten Jahr in mir begonnen hat, noch nicht abgeschlossen ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich möchte diese Entwicklung erstmal weiterführen und werde alles dafür tun, auch in diesem Jahr weiter im Glauben zu wachsen. Und der Bibelvers von der Jahreslosung, der spielt mir da ganz gut in die Hände rein. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist ein Vers, der gibt mir Hoffnung, weil mir ist bewusst, dass ich ein fehlerhafter Mensch bin, dass ich ein sündiger Mensch bin, ein Mensch, der Dinge übersieht, der Dinge vergisst, falsch einschätzt, wie auch immer. Auch in Bezug auf meine Entwicklung im Glauben. Und doch darf ich mir sicher sein, Gott sieht mich und er unterstützt mich. Er sieht meine Kompetenzen und meine Stärken, ganz klar, aber auch meine Schwächen. Und da, wo ich schwach bin, da darf er wirken und da wird er wirken und zwar mächtig. Und das ist was, was mir mit diesem Vers nochmal ganz bewusst geworden ist. Auf den Glauben gesprochen, bedeutet das für mich, da wo ich noch Unglauben habe, lasse ich mir gerne von ihm zeigen, wo ich falsch liege. Und unter uns gesprochen, mir ist, als ich in der Predigtvorbereitung mir Gedanken gemacht habe über Unglauben, aufgefallen, dass mein Unglaube ziemlich früh beginnt. Ich schlage die Bibel auf Seite 1 auf und schwupps ist er da. Dafür bin ich zu naturwissenschaftlich veranlagt, keine Ahnung, ist halt so. Aber das ist was, da darf Gott mir gern zeigen, wie er es gemacht hat. Habe ich kein Problem mit. Aber glücklicherweise erzählt die Bibel auch immer wieder von Menschen, die genauso wie ich ungläubig sind, die zweifeln. In einem Vers wird das ganz besonders deutlich, und zwar in dem, der auf der Karte drin steht. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist in Markus Kapitel 9, der Vers 24. Und als ich den das erste Mal gelesen habe, dachte ich mir, Mensch, das ist aber ein merkwürdiger Widerspruch. Ich habe diesen Vers dann immer mal wieder gelesen und je öfter ich ihn gelesen habe, desto mehr bin ich zu der Überzeugung gekommen, das ist eigentlich ein ganz interessanter Vers. Aber wie mit jedem Vers ist es so, dass wenn man diesen Vers isoliert betrachtet und die Teile des Verses vielleicht sogar isoliert, dann kann man da ganz unterschiedliche Dinge rausziehen. Da kann man komplette Theologien drauf aufbauen. Der eine betrachtet vielleicht nur den ersten Teil, ich glaube ja, und nimmt das als absolutes Statement und als Proklamation, und ich glaube dies und ich glaube das und dies und jenes und ich stehe hier und ich kann nicht anders. Und ein anderer, der sieht vielleicht eher den zweiten Teil und legt den Fokus drauf, ich bin so ein ungläubiger Mensch. In meinem Leben ist so viel Zweifel. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Das kann sogar so weit gehen, dass man dann anfängt, an seiner Liebe zu Jesus zu zweifeln und sich fragt, wie man noch einen Dienst in der Gemeinde ausüben soll. Also in diesem Vers kann man auf der einen Seite einen starken Glauben reininterpretieren, aber auch auf der anderen Seite eine absolute Ohnmacht gegenüber Dingen, die nicht so sind, wie man sie sich vorgestellt hat. Das hängt ganz davon ab, was man so alles erlebt hat bisher. Was für Verletzungen, was für Enttäuschungen man vielleicht mitbringt. Jeder von uns weiß, wo er für gebetet hat, wie oft er schon gebetet hat, und die Gebete wurden nicht erhört. Und ich glaube, man kann diesen Vers aber erst dann ganz erfassen, wenn man beide Teile zusammennimmt und sich selbst ein ehrliches Glaubensbild malt. Und das ist so mein Vorhaben für heute, da möchte ich mich mit euch mal ranbegeben. Und um diesen Vers etwas besser zu verstehen, müssen wir uns natürlich den Kontext anschauen. Deswegen springe ich jetzt mal mit euch in Markus 9 rein. Markus 9, ganz am Anfang, da ist Jesus mit seinen Jüngern unterwegs. Ich nehme an, die haben gerade ihr Lager irgendwo aufgeschlagen und Jesus steht auf und sagt zu Petrus, Jakobus und Johannes: Jungs, ich habe Lust, eine Runde wandern zu gehen. Da vorne ist der Berg Hermon, der ist nicht weit weg. Wenn wir jetzt losziehen, dann sind wir heute Nachmittag wieder zurück. Und die vier tigern los, gehen hoch auf den Berg und da oben passiert was, damit kommen die drei Jünger absolut nicht klar. Da steht, dass sich plötzlich das Aussehen von Jesus veränderte und anscheinend die ganze Atmosphäre irgendwie komplett anders wurde. Die Klamotten von Jesus sind weiß, da steht, sie wurden so weiß, wie sie niemand auf der Welt hätte bleichen können. Und dann erscheinen auf einmal auch noch Elia und Mose, die zwei absoluten Sehnsuchtspersonen der Juden damals, die absoluten Superhelden, Glaubenshelden, die vorangehen. Mose, der das Gesetz gebracht hat, Elia, der sinnbildlich für die Propheten steht, die zwei, die es so weit gebracht haben, dass sie nicht, dass sie dann bei Gott sind. Und diese zwei fangen da auf einmal an, mit Jesus eine Runde über Gott und die Welt zu reden. Worüber sie geredet haben, steht da nicht, keine Ahnung. Da steht nur, sie redeten mit Jesus. Also die schnacken da eine Runde und die drei Jünger sind vollkommen überfordert damit. Zwei, nämlich Jakobus und Johannes, die wissen gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Die werden einfach nur ruhig. Und Petrus verfällt in den für ihn typischen Aktionismus rein und meint, Leute, wir müssen das hier jetzt festhalten. Diese Situation, die können wir nicht einfach wieder verschwinden lassen. Lasst uns den Hütten bauen. Es ist also eine absolut herausragende Situation, in der die sich befinden. Und Jesus führt diese drei auf ein neues Level des Glaubens, sage ich mal, und bringt sie in eine Situation, in der ihnen die Herrlichkeit Gottes ganz neu offenbart wird. Und der eine ist total begeistert und will da gar nicht mehr weg und die anderen sind irgendwie verstört, nenne ich es mal. Und dann geht's weiter. Da steht dann als nächstes, dass auf einmal eine Wolke kam. Und aus der Wolke hörten die drei eine Stimme, die sagt: Das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und als die Jünger sich dann wieder umschauten, sahen sie niemanden mehr außer Jesus. Und ich habe mir diesen Text durchgelesen und habe mich gefragt, wieso? Wieso sehen die auf einmal niemanden mehr außer Jesus? Was passiert da? Die drei haben die Stimme Gottes gehört. Ich glaube, die drei haben einfach die Stimme Gottes gehört. Und wenn du die Stimme Gottes hörst, wenn du dich nach ihr ausstreckst und sie wahrnimmst, den Kontakt zu Gott hast und mit Gott im Gespräch bist, dann ist es egal, wer dein Superprediger ist. Dann ist es egal, was für einen Podcast du hörst, was für einen Blog du liest oder sonst was. Es ist egal, welcher Prophet was in dein Leben reingesprochen hat. All das verblasst vor der Stimme Gottes. Man kann das auch noch symbolisch interpretieren und sagen, Mose steht fürs Gesetz und Elia für die Propheten. Jeder von uns hat seine Prägung. Jeder von uns hat seine eigenen Gesetzlichkeiten in der Kindheit erlernt, auf seinem Glaubensweg erlernt. Und jeder von uns hat Prophetien bekommen. Auch all das ist hinfällig, wenn wir Gottes Stimme hören. Weil dann zählt nur noch der Herr. Dann sind wir im direkten Kontakt. Und das ist, glaube ich, das Ziel eines mündigen Christen, direkt mit Jesus zu kommunizieren. Den direkten Kontakt herzustellen und von dem Herrn direkt die Antworten zu bekommen auf die Fragen, die du im Gebet stellst. Ihr redet miteinander und du brauchst keinen Propheten, der dir das übersetzt. Du brauchst keinen Prediger, der dir das lang und breit erklärt, sondern du verstehst es. Und klar, man kann jetzt sagen, Stefan, du sagst jetzt, wenn ein mündiger Christ da ist, dann braucht er keinen Prediger mehr. Schaffst dich gerade selber ab? Nee, glaube ich nicht. Weil ein Christ, der das erlebt, ein Mensch, der das erlebt, der Gottes Stimme erlebt, der möchte das weitergeben, der möchte das teilen und der sagt, ich will mehr, ich wünsche mir mehr und ich will immer tiefer in diese Beziehung hineingehen. Und dann wird dieser Christ, dieser Mensch sonntags in die Gemeinde kommen, sonntags in die Kirche gehen und da den Glauben mit anderen teilen. Da bin ich fest von überzeugt. Gut, kleiner Ausflug. Machen wir weiter in der Geschichte. Die drei hatten jetzt also dieses wahnsinnige Erlebnis da oben auf dem Berg und kommen wieder hinunter zu den anderen. Und die Bibel sagt, bei ihrer Rückkehr fanden sie die anderen Jünger zusammen mit einigen Schriftgelehrten und einer großen Volksmenge. Die Schriftgelehrten hatten die Jünger in ein Streitgespräch verwickelt. Und sobald die Leute Jesus sahen, liefen sie ihm aufgeregt entgegen und begrüßten ihn. Worüber streitet ihr euch mit meinen Jüngern? Fragte er sie. Einer aus der Menge antwortete, Lehrer, ich habe meinen Sohn hergebracht, damit du ihn heilst. Er kann nicht sprechen, weil er von einem bösen Geist beherrscht wird. Wenn dieser Geist Gewalt über ihn gewinnt, wirft er ihn zu Boden. Dann tritt dem Jungen Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und sein Körper wird ganz starr. Ich habe schon deine Jünger gebeten, den bösen Geist auszutreiben, aber sie waren machtlos. Das ist eine ziemlich heftige Geschichte, die der Vater da erzählt. Und im Kontext dieser Geschichte kriegt dieser Satz, ich glaube, hilf meinem Unglauben, auf einmal eine komplett andere Bedeutung und eine komplett andere Dimension. Da geht's nicht drum, Herr, bitte hilf mir, dass ich den Job kriege, Herr, bitte hilf mir, dass ich das nächste Gespräch mit meinen Kollegen irgendwie überstehe. Sondern es geht hier um einen Menschen, der mit einer extremen Krankheit konfrontiert ist, der eine dämonische Belastung hat. Der Vater benennt das ganz klar als einen bösen Geist. Und die Jünger, die stehen ohnmächtig davor. Da sind 9 Jünger, die schon eine ganze Weile mit Jesus unterwegs waren. Und die stehen ohnmächtig vor dieser Belastung und kriegen es nicht auf die Reihe. Die können diesen Jungen nicht heilen. Sie haben es nicht geschafft. Und ich habe das gelesen und mir ist dann aufgefallen, dass Jesus etwas nicht gemacht hat. Er ist nicht runtergekommen und hat gesagt, also Iris, du bist Älteste, du bist Seelsorgerin, dein Gebet, das hätte ja eigentlich mal Wirkung zeigen müssen, ne? Nee, darum geht's nicht. Er hat niemanden individuell angesprochen, sondern er sagt dann weiter, dass es eine ungläubige Generation ist. Und ich glaube, es geht ihm nicht so sehr darum, dass das Gebet nicht funktioniert hat, dass Einzelne vielleicht zu wenig Glauben haben, sondern es geht um die Atmosphäre, in der das Ganze stattgefunden hat. Und das war eine Atmosphäre des Streits. Er kam runter und die Jünger haben mit den Schriftgelehrten gestritten. Ich weiß nicht worüber, das steht da nicht. Vielleicht haben sie darüber gestritten, welches die bessere Form der Dämonenaustreibung ist. Vielleicht darüber, ob jetzt Hauskirche oder Großkirche das Richtige ist, moderner Lobpreis, traditioneller Lobpreis, keine Ahnung. Aber sie haben gestritten. Und ich glaube, dass das etwas ist, was uns als Christen immer wieder passiert. Wenn irgendwas nicht funktioniert, dann fangen wir an zu diskutieren. Wir fangen an, darüber zu streiten, warum es denn nicht funktioniert hat. Es ist ja nicht so, als hätten die Jünger das nicht ausprobiert. Die haben ja nicht da rumgesessen und haben Däumchen gedreht und erst mal überlegt, was machen wir denn jetzt? Nein, die haben versucht, ihn zu heilen, aber sie waren ohnmächtig. Sie konnten es nicht. Und dann kamen diese Fragen auf, warum funktioniert es jetzt nicht? Das ist ähnlich, als würde man mit Kopfschmerzen in die Notaufnahme gehen und man kriegt eine Aspirin und die funktioniert nicht und die zwei Oberärzte fangen dann an zu streiten. Ja? Und eigentlich hat man einen Hirntumor und der Patient verreckt da auf der Liege, während die Ärzte streiten. Genau das ist die Situation. Die streiten vielleicht schon seit Stunden, keine Ahnung, wie lange der Vater da schon war mit seinem Sohn. Und weiterhin ist da dieser Mann mit seinem Sohn und der Sohn wird gequält. Er wird zu Boden gedrückt, er wird hin und her geschmissen. Und dann ruft Jesus dieses: Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation? Er denkt nicht im Individuum, so wie wir, sondern es geht hier wirklich um die Atmosphäre. Und da stellt sich mir die Frage, was kann ich tun, um eine Atmosphäre zu einer Atmosphäre beizutragen, die Glauben, von Glauben geprägt ist. Und ja, ich kann was tun. Ich kann in meinem eigenen Glauben weitere Schritte gehen. Ich kann ehrlich zu mir sein. Ich kann sagen, ja, ich glaube, aber es gibt auch Bereiche, wo ich noch Unglauben habe und kann auch andere dazu ermutigen, ehrlich zu sich zu sein und eine Atmosphäre zu schaffen, die von Glauben geprägt ist und in der wir dann Wunder sehen dürfen. Und das ist es, was Jesus hier ausspricht. Und er reagiert dann etwas verärgert. Wie lange muss ich denn noch bei euch sein? Wie lange muss ich euch bloß noch ertragen? Das hört man jetzt noch nicht mal von seinem Chef gern, wenn der sagt, hör mal, wann gehst du eigentlich endlich in Rente? Wann hast du eigentlich mal vor zu kündigen? Und das noch von Jesus zu hören, wie lange muss ich euch noch ertragen? Das ist schon heftig, finde ich. Und dann geht's weiter. Bringt den Jungen her zu mir. Und sie brachten ihn. Und als der böse Geist Jesus sah, schüttelte er den Jungen mit so heftigen Krämpfen, dass er hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf der Erde wälzte. Wie lange hat er das schon? Fragte Jesus den Vater. Von klein auf, antwortete dieser. Und oft hat der Geist ihn schon ins Feuer oder ins Wasser geworfen, weil er ihn umbringen wollte. Aber wenn du etwas kannst, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Wenn du etwas kannst, erwiderte Jesus, was soll das heißen? Für den, der Gott vertraut, ist alles möglich. Da schrie der Vater des Jungen: Ich glaube ja. Hilf mir bitte aus dem Unglauben. Andere Übersetzungen sagen ja auch: Ich vertraue dir ja. Hilf mir, meinen Unglauben zu überwinden. Und als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, bedrohte er den bösen Geist. Du stummer und tauber Geist, sagte er, ich befehle dir, aus diesem Jungen auszufahren und nie wieder zurückzukommen. Da schrie der Geist anhaltend auf, zerrte den Jungen wie wild hin und her und verließ ihn schließlich. Der Junge lag regungslos da, so dass die meisten sagten, er ist tot. Doch Jesus fasste ihn bei der Hand und richtete ihn auf. Da stand der Junge auf. Jesus geht hier in die Situation rein und das Erste, was er macht, ist nicht, ja natürlich, ich bete jetzt für dich und das machen wir jetzt direkt, sondern er baut erstmal Beziehungen auf. Er holt sich Infos. Er fragt, wie lange leidet dein Sohn schon? Und wenn du dir diese Geschichte durchliest und dich fragst, wer hier eigentlich steht, dann denkst du natürlich erstmal an ein Kind. Vielleicht ist es ein Schulanfänger, vielleicht ist es ein Jugendlicher, aber vielleicht steht hier auch ein 80-jähriger Mann mit seinem 60-jährigen Sohn, der all die Jahre nichts erlebt hat, außer dass sein Sohn hin und her geschmissen wird, der jeden Tag Angst haben musste, dass der Geist seinen Sohn in ein Feuer wirft, dass sein Sohn stirbt, weil der Vater nicht richtig aufpasst, weil der Vater den Sohn mal für einen Moment aus den Augen lässt. Und dann spricht Jesus mit seiner Vollmacht und gebietet, dem bösen Geist auszufahren. Und der Dämon bäumt sich noch ein letztes Mal auf, wirft den Jungen hin und her und verlässt ihn dann. Und der Junge liegt erstmal regungslos da. Die Leute, die drumherum stehen, denken, er ist tot. Steht da. Jetzt kann man sich das vorstellen, wie so eine Menschenmenge reagiert, wenn sie denken, der hat den gerade umgebracht. Da sind wahrscheinlich ein paar, die vollkommen verzweifelt sind, die aufschreien, ein paar trauern und weinen laut. Ein paar, wahrscheinlich die hinten aus der dritten Reihe, die rufen, er hat ihn umgebracht, steinigt ihn. Die werden wütend. Und dann nimmt Jesus seine Hand und richtet den Jungen auf. Und die Herausforderung, die hier in dieser Geschichte für uns verborgen ist, ist das Verhalten des Vaters. Er ist an einem Punkt in seinem Leben, wo er anscheinend keinen Glauben mehr hat für Heilung. Er weiß, Gott will heilen. Deswegen sagt er nicht, heile ihn, wenn du willst. Er sagt, heile ihn, wenn du kannst. Er weiß ganz genau aus der Tora-Schule, aus all den Predigten jeden Sonntag, Gott will heilen. Aber ich weiß nicht, wie viele Jahre er schon Enttäuschungen erlebt hat, bei wie vielen Heilern er war, bei wie vielen Rabbis er war, die für den Jungen gebetet haben. Und nichts ist passiert. Wir wissen nicht, wie oft da Gebete unerhört geblieben sind. Aber er kennt die Geschichten von den Heilungswundern. Er weiß, dass es Gottes Wille ist, zu heilen. Und dann geht er hin und sagt, hilf uns, wenn du kannst. Und als Jesus dann fragt, wenn ich kann, dann scheint er zu realisieren, es gibt Dinge in meinem Leben, dafür habe ich Glauben. Und es gibt andere Dinge, dafür habe ich keinen Glauben. Und er bittet Jesus, in dieser Situation, in dieser Frage, ob mein Sohn geheilt wird, habe ich keinen Glauben mehr. Bitte, hilf meinem Unglauben. Ich habe euch die Karten auf die Plätze gelegt und da steht der Vers drauf. Und ihr habt jetzt, glaube ich, auch alle einen Stift in der Hand. Und ich möchte euch jetzt ermutigen, mal ehrlich aufzuschreiben, zwei Spalten zu machen und mal ganz konkret aufzuschreiben, wo habt ihr Unglauben, wo fehlt euch noch etwas, wo zweifelt ihr und wofür habt ihr Glauben? Wo sagt ihr, ist überhaupt keine Frage? Natürlich glaube ich daran. Und mein Job ist heute ja nicht, euch ins Unglück zu stürzen und euren Unglauben aufzuzeigen, sondern euren Glauben zu stärken. Und deswegen habe ich euch ein paar Beispiele mitgebracht, an die ihr glauben dürft. Ob ihr daran glauben könnt, das müsst ihr entscheiden. Wir fangen mal ganz einfach an. Geistesgaben. Die Bibel sagt, es gibt verschiedene Arten von Gaben und Gott kann diese verteilen, so wie er will. Er kann dir die Gabe geben, dass du betest und auf einmal in einer anderen Sprache redest. Er kann dir die Gabe geben, dass du Gedanken über eine Person kriegst, die nicht deine Gedanken sind. Dass du Prophetien aussprichst. All das sind Gaben und noch viel mehr, die Jesus geben kann. Und vielleicht sagst du jetzt, naja, Geistesgaben ist doch ganz klar, da muss ich überhaupt nicht drüber nachdenken. Natürlich glaube ich daran, dass es Geistesgaben gibt. Vielleicht sagst du, nee, habe ich noch nicht erlebt, kann ich nicht dran glauben. Vielleicht sagst du aber auch, Geistesgaben, ja, ich glaube, dass es diese Wunder gibt, aber nicht für mich. Bei anderen habe ich die schon gesehen, aber bei mir, in meinem Leben, habe ich das noch nicht erlebt. Also ihr seht, in diesen Fragen nach Glauben und Unglauben, die sind nicht immer so pauschal zu beantworten, sondern manchmal gibt es da auch sehr feine Nuancen, auf die ihr auch gucken dürft. Beispiel Nummer 2, Finanzwunder. Hast du Glauben für ein Finanzwunder? Wir lesen verschiedene Geschichten in der Bibel darüber, wie Gott Menschen finanziell versorgt, zum Beispiel durch das Maul von Fischen, wie bei dieser Doppeldrachmen-Geschichte, wo Jesus sagt, ey Petrus, du bist Fischer, geh doch mal, hol dir einen Fisch, mach das Maul auf, da ist die Doppeldrachme drin, dann kannst du unsere Steuern bezahlen. Vielleicht sagst du ja klar, Gott versorgt mich finanziell. Vielleicht hast du dafür aber auch keinen Glauben und du sagst, also das einzige Wunder ist, ich kann so viel Geld abheben, wie ich will, die Zahl wird immer größer. Sie ist nicht schwarz, aber wird größer. Vielleicht ändert sich nichts und du sagst, es ist schön, dass die Geschichten immer den Worshippern passieren. Ich bin kein Worshipper, ich arbeite für mein Geld. Das nächste Beispiel, Stadtmauern fallen ein. Jericho. Die laufen um die Stadt drumherum und proklamieren einfach nur Gottes Größe, solange bis die Stadtmauern dann einfallen. Jericho ist die erste Stadt in diesem verheißenen Land und sie ist uneinnehmbar, sie ist unbezwingbar. Und sie können einfach so hineinspazieren. Und auch da kannst du sagen, ja klar, natürlich glaube ich das. Ich glaube, dass Proklamation eine Wirkung hat und dass wir die gesamte geistliche Atmosphäre in dieser Stadt verändern können. Wir müssen nur noch eine Runde laufen. Und dann vielleicht noch eine Runde. Vielleicht sagst du, ich glaube, dass wenn wir ausdauernd da dranbleiben, dass das Wirkung zeigt. Das ist zum Beispiel was, das kann ich ganz klar auf meine Glaubensseite schreiben. Dass wenn wir ausdauernd dranbleiben, dass wir mit dieser Gemeinde in dieser Stadt eine Wirkung haben. Gemeindewachstum. Interessantes Thema für uns. In der Apostelgeschichte sagt die Bibel ganz klar, dass Gott Menschen der Gemeinde hinzufügen kann. Glaubst du daran? Oder hast du da Unglauben? Du sitzt hier jeden Sonntag im Gottesdienst und fragst dich, wann tritt das denn jetzt endlich mal ein? Vielleicht bist du auch da in einer Nuance drin und sagst, na klar fügt er Menschen der Gemeinde hinzu, aber halt ja, der Gesamtgemeinde, irgendwo Südamerika, aber nicht der Ortsgemeinde. Nicht uns. Auch da kannst du differenzieren. Ich glaube, dass auch diese Ortsgemeinde wieder wachsen wird. Glaube ich ganz fest dran. Gott wird hier Menschen hinzufügen. Das nächste Beispiel wird für mich persönlich schon schwieriger. Totenauferweckung. Gibt's in der Bibel? Ja, gibt's. Aber ich bin noch nie auf die Idee gekommen, für einen Toten zu beten. Es gibt Leute, die machen das. Für die ist das vollkommen klar. Die sagen, ey, also Lazarus, der war jetzt auch nicht Jesus und war nicht mehr der Jüngste, der hat es trotzdem nochmal geschafft. Machen wir doch mal. Kann ich nicht dran glauben. Das nächste ist Heilung. Heilungswunder. Ich glaube an Heilungswunder. Ich glaube, dass Menschen geheilt werden, seelisch und körperlich. Aber das ist was, da stecke ich in einer Abstufung drin. Wisst ihr, wofür ich Glauben habe bei Heilungswundern? Wenn jemand gesund war und dann krank wird, dass der wieder gesund wird. Dafür habe ich Glauben. Aber wenn jemand zum Beispiel von Geburt an krank ist, wenn jemand den Zustand normal, sag ich mal, gar nicht kennt, ich gar nicht weiß, wie sieht dieser Normalzustand aus, ich überhaupt nicht weiß, will der ein Normalzustand? Da habe ich keinen Glauben für. Ich gehe nicht an Förderschulen und bete für die Kinder dort. Bin ich noch nicht auf die Idee gekommen. Aber auch da gibt's Menschen, die sagen, das ist ganz klar für sie. Vielleicht ist das nächste Wunder ja was für dich. Teilung vom Roten Meer. Du hast drauf gewartet, Dirk. So, das kannst du jetzt naturwissenschaftlich betrachten. Jawohl, naturwissenschaftliche Wunder gibt's. Oder, nee, kann ich jetzt nicht so dran glauben. Aber ich möchte das Ganze mal symbolisch betrachten, weil das ist etwas, da habe ich dann Glauben für. Ich habe Glauben dafür, dass wenn ich irgendwo stehe und ich nicht weiter kann, dass Gott mir diese Hindernisse aus dem Weg räumen kann. Und genauso war es in der Geschichte. Das Volk Israel stand da, von hinten kamen die Ägypter und sie haben den Druck bekommen und wussten aber, okay, wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen, dann kriegen wir nasse Füße. Und dann kam das Wunder. Dann muss man vielleicht auch mal das Risiko eingehen, vielleicht den Kopf gewaschen zu kriegen. Aber Gott räumt die Probleme und die Hindernisse aus dem Weg. Da glaube ich ganz fest dran. Die nächste Story ist was, das finde ich absolut genial. Zeit anhalten. Im Alten Testament gibt es diese Geschichte, wo Josua das Volk Israel in den Kampf gegen die Amoriter führt. Und damals war es üblich, dass die nur tagsüber gekämpft haben, weil nachts war das irgendwie ineffektiv, da wusstest du nicht, der, den du gerade erstichst, ist der jetzt Freund oder Feind. Und Josua war an einem Punkt, wo er sagt, um diesen Kampf zu gewinnen, brauchen wir jetzt mehr Zeit. Und dann spricht er aus dieses ganz berühmte Sonne stehe still zu Gibeon. Da kann man jetzt sagen, der Stefan dreht jetzt vollkommen ab. Jeder Mensch weiß doch, die Sonne steht immer still, die Erde dreht sich. Aber dann brauchen wir auch nicht von Sonnenauf- und Untergang zu reden, sondern von Erde dreh dich hin, Erde dreh dich weg, keine Ahnung. Das ist eine Frage. Glaubst du daran? Und wenn du das schon verrückt findest mit diesem Zeit steht still, dann ist was, komme ich jetzt zu einem Wunder, da bin ich ganz ehrlich, da will ich noch nicht mal dran glauben gerade. Beamen. In der Apostelgeschichte lesen wir das, da war nicht Scotty am Werk, sondern tatsächlich der Herr. Philippus ist unterwegs, predigt dem äthiopischen Schatzmeister über Jesaja und Ich weiß nicht, der war scheinbar pfingstlich angehaucht oder so, hat sich verpredigt, die Zeit aus dem Auge verloren, und musste eigentlich zum nächsten Termin. Und er hat diese Zeit maßlos überzogen und auf einmal findet er sich in der Stadt Ashdod wieder. Ich bin ganz ehrlich, wenn ich so ein Wunder jetzt erleben würde, würde ich zu meinem nächsten Arzt gehen und sagen, gib mir bitte Psychopharmaka oder setz sie ab oder was auch immer. Ja? Aber ich wünsche mir einen Glauben, der sowas in Betracht zieht. Und das ist was, dafür darf ich beten. Das alles sind Geschichten aus der Bibel, die sind ja, stehen nur beispielhaft da. Es gibt noch viel mehr Themen, viel mehr Bereiche, wo du dir überlegen kannst, habe ich dafür Glauben oder fehlt mir da der Glaube? Und auch bei diesen Geschichten aus der Bibel kannst du jetzt natürlich sagen, naja, die passieren ja heute aber nicht mehr so. Und schwupp sind wir wieder im Streitgespräch. Kann man das glauben? Kann man das nicht glauben? Wo ist die Grenze? Was aus der Bibel ist wörtlich zu verstehen? Was ist sinnbildlich zu verstehen? Der Punkt ist nur, Gott sagt, er ist derselbe. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und das ist was, auch wenn ich nicht dran glaube, möchte ich da auf den Knien liegen und beten, Herr, hilf mir, meinen Unglauben zu überwinden. Ich vertraue dir. Lass mich diese Wunder sehen. Lass mich dich neu entdecken und lass mich neue Dimensionen des Glaubens entdecken. Und wenn ich da ein Thema habe, wo ich zwischen Glaube und Unglaube hin und her schwanke, dann ist die Grenze dazwischen der Zweifel. Wenn du nicht gläubig bist, dann zweifelst du auch nicht an Gott, weil du glaubst ja gar nicht an ihn. Wenn du voll im Glauben stehst, dann entsteht der Zweifel da, wo deine Überzeugung, dein Glaube, auf eine Unsicherheit oder auf eine Angst von dir trifft. Und diese Unsicherheit, die hast du aus deiner ganz persönlichen Geschichte. Das ist ganz normal. Zweifeln ist menschlich. Aber wenn wir nicht aufpassen, dann können wir mit diesen Zweifeln dem Feind eine Angriffsfläche bieten. Und dann sind sie wie Karies. Dann fressen sie sich immer tiefer in deinen Glauben und vielleicht sogar bis in deine Persönlichkeit rein. Und wenn du das nächste Mal vor einer Herausforderung stehst, dann bist du nicht mehr in der Lage, voll im Glauben fest zuzubeißen. Dann bist du zahnlos. Wehrlos. Und dann hast du ein Problem, wenn du diesen Zweifeln vorher zu viel Raum gegeben hast. Weil dann vertraust du nicht mehr auf deine eigenen Fähigkeiten und noch weniger auf Gottes Fähigkeiten. Deswegen ist es so wichtig, finde ich, mit diesen Zweifeln ehrlich umzugehen und Jesus damit reinzunehmen und Jesus zu sagen, bitte hilf mir. Mit diesem Zweifel. Hilf mir mit diesem Unglauben, damit wir nicht irgendwann dastehen und nicht mehr wissen, wie wir mit einem Problem umgehen sollen. Es gibt mit Sicherheit Themen, wo du sagst, das steht in der Bibel und ich glaube, was in der Bibel steht, aber trotzdem ist diese Unsicherheit da. Vollkommen verständlich. Gerade wenn das ein Thema ist, wo du schon oft für gebetet hast und die Gebete wurden vielleicht nicht erhört. Aber Jesus kann helfen, diese Unsicherheit zu überwinden und Jesus kann helfen, diese Zweifel zu überwinden und die Dinge auf die Glaubensseite zu ziehen. Und das ist es, was ich möchte, dass ihr heute aus dieser Geschichte aus Markus 9 mit nach Hause nehmt. Wir müssen uns den Unglauben, den wir haben, den mit Sicherheit jeder von uns an irgendeiner Stelle hat, den müssen wir uns ehrlich bewusst machen. und müssen ganz ehrlich Jesus darum bitten: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und mit seiner Hilfe kann dieser Punkt des Unglaubens dann rüberwandern auf die Seite des Glaubens. Zum Abschluss möchte ich jetzt mit euch gemeinsam das Abendmahl feiern. Arno, Andreas, kommt bitte schon mal nach vorne. Beim Abendmahl erinnern wir uns an das Werk, das Jesus für uns getan hat, daran, dass er den Tod überwunden hat und daran, dass er ein lebendiger Gott ist. Durch ihn ist der Vorhang zum Allerheiligsten zerrissen und wir können Gemeinschaft mit dem Vater haben. Wir erinnern uns an die Kraft, die Jesus in unserem Leben hat, und wir dürfen uns darauf freuen, dass er wiederkommt. Genauso wie er es versprochen hat. Und bis dahin sind wir mit ihm verbunden durch den Heiligen Geist. Wir dürfen unsere Bitten weiterhin an ihn richten und darauf vertrauen, dass er wirkt. Er ist in der Lage, uns unseren Unglauben aufzuzeigen und ihn in Glauben zu verwandeln.